Hilfe in Zeiten der Versuchung, so habe ich den heutigen Predigtext überschrieben. Wie stellen wir uns echte Hilfe in schwierigen Zeiten vor? Vielleicht denken wir an einen klaren Durchblick in dunklen Tagen, wie bei den Propheten im Exil, denen Gott Weisheit und Visionen geschenkt hat, die Zeiten zu erfassen. Oder an klare Wegweisung, wenn wir den Weg nicht sehen, wie durch die Wolkensäule in der Wüste, die das Volk Israel führte. Hilfe können sein starke Führer wie Mose oder David, die geschickt und zuverlässig durch so manche raue Gewässer navigieren. Oder wir denken vielleicht an konkrete, wundersame Rettungsmissionen. Oder bestimmte Waffen, die uns gegeben werden zur mutigen Abwehr der Bedrohung, wie in den Tagen Josuas oder der Richter. Und all diese Hilfen, wir finden sie im Wort Gottes in Zeiten von Versuchung und Not. In dem Wort Gottes, des lebendigen Gottes, der da war und der da ist und der da sein wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die Versammlungen und Gemeinden der Christen Jakobus in Jerusalem geschrieben haben oder vielleicht Boten zu ihm sandten, um zu erfragen, auf was für eine Hilfe sollen wir hoffen in diesen Zeiten von unserer Versuchung, von unserer Not, von den schwierigen Umständen, in denen wir uns gerade befinden. Jakobus, sag uns, worauf sollen wir hoffen? Worauf sollen wir achten? Mann Gottes, wie hilft uns Gott in dieser, unserer Zeit? Wir kennen all die Geschichten von den mächtigen Rettungstaten Gottes. Und wie ist es jetzt? Wie ist es heute? Wir leiden und wir sind verunsichert, wir sind bedrängt, wir werden vielfältig versucht. Was sollen wir tun, Jakobus? Wir haben die ersten Verse des Jakobusbriefes behandelt. Und ja, sein Hauptthema in diesem ersten Kapitel ist Versuchung. Ja, Versuchungen in vielfältiger, in mannigfältiger Weise. Und hier in Vers 12 im ersten Kapitel, da betont er noch einmal die wichtigste Hilfe, das, was wirklich grundlegend ist in jeder Situation der Versuchung. Die Grundlage auch bei jeder Form der weiteren Hilfe, die Gott in seiner Güte gewährt. Darum wird Jakobus nicht müde, hier etwas zu betonen, was uns vielleicht auch durchaus etwas fremd scheint. Wir lesen noch einmal Jakobus 1, die Verse 2 bis 12. Und heute geht es uns hauptsächlich um den Vers 12. Jakobus Kapitel 1, ab Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Angesichts ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Erstens, Grundlage Geduld. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Jakobus knüpft hier an, was in Vers 3 und 4 mit Ausharren übersetzt ist. Er gebraucht hier aber den gleichen Wortstamm. Das, was Jakobus für die wichtigste und darum wiederholte Ermahnung und Botschaft hält, in den ganz unterschiedlichen Herausforderungen und Versuchungen der Zeit, ist Ausharren, Erdulden, Geduld. Ihr erinnert euch vielleicht, die Griechen beschreiben Geduld als Darunterbleiben, also die Kraft, etwas zu tragen, unter einer Last stehen zu können, ohne zusammenzubrechen, ohne zu entweichen. Und was soll stehen bleiben? Nun, der Glaube, die Hoffnung, die Liebe. Ja, die geistlichen Kräfte eines Christen sollen bestehen bleiben, sollen selbst in Leid und Not bleiben, drunter bleiben, bestehen bleiben. Also Jakobus größte Sorge, die größte Gefahr für die Gläubigen sieht er nicht in den äußeren Umständen, obwohl sie vielfältig waren im ersten Jahrhundert. Er sah sie nicht in der Bedrohung für die Gesundheit, obwohl es Nahrungsmittelknappheit gab. Er sah sie nicht in der Absicherung des Lebens, obwohl es große soziale Herausforderungen und Schwierigkeiten gab. Er sah sie nicht in der Planung der Zukunft, obwohl sie auch damals ungewiss war. Die allergrößte Gefahr sieht Jakobus darin, dass die gegenwärtigen Sorgen zu einer geistlichen Schwachheit führen, zu Zweifel im Glauben, zu Aufgabe der Liebe. Er fürchtet, dass sie Gott aus den Augen verlieren, dass sie ihre Hoffnung auf Gott und ihr Vertrauen auf sein Wort nicht aufrechterhalten können, wenn Gott nicht schnell Abhilfe schafft. Wenn Gott nicht schnell etwas verändert. Wenn Gott nicht schnell das Meer teilt, damit sie trockenen Fußes hindurchgehen können. Wenn Gott nicht schnell das feindliche Heer mit Felsblöcken vernichtet, wenn Gott nicht schnell Wasser sprudeln lässt aus den Felsen in der Wüste. Dass sie schwach werden im Glauben. Dass sie aufgeben in der Liebe. Und darum betont Jakobus: Glückselig, der in Versuchungen Geduld beweist. Der vertrauensvoll auf Gottes Eingreifen warten kann, der seinen Glauben und seine Zufriedenheit nicht vorrangig knüpft an die gegenwärtigen Umstände, sondern Kraft hat, Nöte unterschiedlichster Art im Glauben zu tragen. Er sagt nicht, glückselig der Mann, der den Versuchungen zuvor entgeht. Das würden wir viel leichter verstehen, oder nicht? Glückselig der Mann, der die Versuchungen früh genug erkennt und ausweichen kann. Er sagt nicht, glückselig der Mann, der sich als Erster aus einer Versuchung befreit. Nein, seine wiederholte und für uns vielleicht so bemerkenswerte Betonung liegt auf dem Erdulden. Und damit rät Jakobus allerdings nicht, dass wir bewusst nach Versuchungen und Leiden suchen sollten. Oh, manche verstehen das so oder verstanden das so nach dem Motto: Och, mir geht's gerade so gut, es läuft gerade so ruhig in allen meinen Lebensbereichen. Das muss ja ein schlechtes Zeichen sein. Dann schaue ich mal, wo ich irgendwie ordentlich Gegenwehr bekommen kann, damit ich meinen Glauben beweisen kann. Wo ich mal ordentlich anecken kann, wo ich mal ordentlich für Trubel sorgen kann, damit ich dann zeigen kann, wie fest mein Glaube ist. Nun, so ist es nicht gemeint. In der Zeit von Jakobus war es nicht das Problem, dass es zu wenig Versuchungen gab. Und er sagt, nein, wenn ihr in Versuchungen geratet, es ist mehr, wenn Versuchungen euch überfallen. Es ist nicht eine Ermutigung, selbstgewählte oder sogar selbstverursachte Versuchungen herbeizuführen, die ehren Gott nicht und sie stärken nicht den Glauben. Auch jene, die sich selbst Schmerzen zuführen oder in besonderer Weise auf irgendwelche möglichen, auf alle möglichen normalen Annehmlichkeiten verzichten, um hier in dieser Versuchung dann Glauben zu beweisen, sie tun weder Gott noch sich selbst etwas Gutes. Das ist nicht, worum es geht, wenn es heißt, Versuchungen zu erdulden. Auch sollten wir nicht länger unter einer Versuchung bleiben, als es geboten ist. Der Christ, der alle möglichen Hilfen Gottes ausschlägt, nur um länger in einer Versuchung zu bleiben, der versucht Gott und bringt sich selbst in große Gefahr. Gott ist es, der verheißen hat, dass er uns nicht über unser Vermögen versucht, sondern mit der Versuchung auch einen Ausweg bereitet. Und wenn wir diesen Ausweg nicht gebrauchen, so bringen wir uns selbst in Gefahr und verunehren Gott. Aber was Jakobus meint, ist eine Geduld, die vertrauensvoll ist. Eine Kraft zur Geduld, die im Vertrauen auf Gott gegründet ist. Dass er zur rechten Zeit Aushilfe gibt, dass er zur rechten Zeit einen Ausweg bahnt, dass er weiß, wie es um unsere Kraft besteht und dass das, was uns an Versuchungen befällt, dieses Maß nicht überschreitet. Und dafür ist Geduld nötig. Es ist eine Geduld, die außerdem kontrolliert und beherrscht ist. Die Christen, sie sollten ihre Handlungen bewusst und bedacht tätigen. Nicht einfach im Affekt, aus Nervosität oder in Gereiztheit. Wir alle kennen solche Situationen. Ja, wir sind schon irgendwie schlecht aufgewacht, wir waren die ganze Woche missmütig und es kommt nur irgendwie eine Situation auf uns und wir reagieren völlig unbeherrscht. In Wut oder Ärger oder in Angst und Panik. Es ist nicht beherrscht, es ist nicht kontrolliert, es ist nicht bedacht, es ist nicht besonnen, sondern einfach aus dem Affekt heraus. Gerade das, was in uns ist, es bricht einfach heraus wie so ein Vulkan. Erdulden heißt Selbstkontrolle. Beherrscht mit einer Sache umzugehen. Aber es heißt nicht einfach, passiv stehen zu bleiben, alles über sich ergehen zu lassen, aber eben eine innere Festigkeit zu bewahren. Stellt euch einmal vor, eine alte römische Armee. Wir alle haben vielleicht schon mal irgendwelche Bilder gesehen oder können uns vorstellen, wie so eine römische Armee in diesen einzelnen Schlachtreihen vorrückte. Vielleicht kennt ihr auch diese bestimmten Formationen, wo so ein Schilderwall war, wie so eine Schildkröte, wo sie alle in so einem Block zusammen waren. Die Kraft der Römer, die gefürchtete Kraft der römischen Armee, sie bestand in ihrer disziplinierten Geschlossenheit. Die Soldaten, sie hatten gelernt, Seite an Seite zu stehen. Und selbst wenn eine wilde Horde unkontrollierter Gegner auf sie zurannten, mit wilden Bärten und irgendwelchen schrägen Bemalungen, da blieben sie in Stellung. Sie blieben unter der Anordnung ihres Feldherrn. Und ich stelle mir das durchaus schwierig vor, zu warten, bis die Gegner direkt vor einem stehen. Nicht vorauszueilen, um vielleicht eine bessere Position zu suchen oder einen besseren Schutz. Oder im Adrenalinrausch den erstbesten Gegner niederzuschlagen. Oder aber auch dann voranzugehen, wenn sich die ganze Abteilung vorausbewegt, obwohl die Gegner, die Feinde stark und angsteinflößend aussehen. Könnt ihr euch vorstellen? Die ganze Truppe, sie rückt vor und ein einziger bleibt zurück und denkt, oh, ich traue mich nicht. Wenn einem die Knie zittern, die Angst in den Rücken kriecht, dann dennoch loszugehen, dennoch voranzugehen, vielleicht in der ersten Reihe. Es braucht Mut und Beherrschung, in so einer Formation drin zu bleiben, drunter zu bleiben. Aber es war ganz entscheidend. Im Vorauseilen oder im Zurückbleiben reißt ein Soldat eine Lücke in seiner Reihe, die in der Schlacht gefährlich sein kann, die der erste Angriffspunkt ist dann für die Feinde. Die Aufgabe der Soldaten war es darum, in der Stellung zu bleiben, unter dem Befehl zu bleiben, unter der Herrschaft des Feldherrn zu bleiben. Und auf sein Signal mussten sie vorangehen. Sobald der Feldherr das Signal gibt, jetzt vorrücken, mussten sie vorrücken. Aber wenn er kein Signal gibt, mussten sie stehen bleiben und wachen. Das ist, was Jakobus meint mit dem Drunterbleiben, mit dem Erdulden. Es ist nicht eine Passivität. Es ist höchst aktiv. Es braucht große Wachsamkeit und große Selbstkontrolle, zu stehen, wenn der Herr sagt, steh, und zu gehen, wenn der Herr sagt, geh. Wir kennen das alle vom Sport. Ja, ein Fehlstart, ja, beim Wettlauf, das Signal ertönt und da ist schon einer, der konnte nicht abwarten, ist vorausgeeilt. Oder ein anderer, er verschläft das Signal und bleibt länger stehen als nötig. Wenn Jakobus vom Ausharren spricht, dann von einer aktiven und starken Grundverfassung, die er von den Christen fordert in Versuchungen. Die Christen sollen nicht aus ihrer Position gestoßen werden durch Gefühle oder Ängste, durch überbrausenden Mut, genauso wenig wie durch Panik, sondern diese Zeit in einer Weise zu erdulden, die dem Wort und der Weisung des Herrn entspricht. Achtet darauf, was der Herr euch sagt. Haltet Stand gemäß dem Wort Gottes. Aber geht, wenn das Wort Gottes euch ruft. Bleibt unter dem Wort Gottes, auch wenn es schwerfällt. Bleibt darunter. Harrt aus. So können wir Glauben bewähren. Warum ist es Jakobus so wichtig? Ich denke, Jakobus greift diese Haltung als grundlegend heraus und darum wiederholt er sie auch, weil eine der größten Gefahren in Zeiten der Bedrängnis genau da lauert, wo wir sie nicht erwarten. Nämlich nicht außerhalb von uns, sondern in uns. Wir kennen die Geschichte vom trojanischen Pferd, oder? Die Griechen, sie zogen sich zurück, schifften wieder auf ihre Schiffe und hinterließen ein Holzpferd, ein großes Holzpferd, in dem sich einige Soldaten versteckten. Als die Trojaner dachten, sie hätten die Griechen besiegt und sich als starke Sieger fühlten, da gaben sie ihre Wachsamkeit auf und zogen das Pferd selbst in ihre Stadt. Und die Griechen, sie konnten aus dem Pferd kriechen, die Stadttore öffnen und das griechische Heer, das dann zurückgekommen war, die Stadt erobern. Als Christen haben wir geistliche Kämpfe zu kämpfen. Doch je mehr wir uns auf den Feind konzentrieren und auf äußere Gefechte und das Gefühl haben, wir sind ihm überlegen, desto größer ist die Gefahr, dass wir gerade im Herzen unseres Glaubenslebens und Christseins die geistlichen Prioritäten aufgeben. Wie Glauben und Liebe und Hoffnung. Schwierigkeiten können so sehr unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass wir das, was wir gerade zu wenig beachten, zu wenig absichern, zu wenig schützen, was von allergrößter Bedeutung ist. Und ich glaube, darum ruft Jakobus hier so eindringlich. In all den verschiedenen Prüfungen und Leidenszeiten die Christen auf. Habt Acht auf das Ausharren. Bleibt geduldig, damit ihr nicht das aus den Augen verliert, was wichtiger ist als all die Umstände in eurer Zeit. Bleibt geduldig, dass nicht ihr abgelenkt werdet und all eure Konzentration, alle eure Aufmerksamkeit auf Dingen besteht, die zwar wichtig sind, aber nicht das Wichtigste. Lasst euch nicht zu schnell aus eurer Position locken und umtreiben durch Ängste oder durch Stolz, sondern steht fest, bleibt stark, achtet auf das Notwendige, sichert vor allem das, was von höchster Priorität ist. Und so wird auch die Versuchung zum Gewinn werden. So bewährt sich der Glaube. Es ist die Grundlage Geduld. Darauf baut Jakobus auf. Und darauf sollen auch wir alle weiteren Hilfen des Herrn ansetzen. Die Grundlage ist, bleibt geduldig, haltet aus, wartet auf den Herrn. So bewährt sich der Glaube vorrangig in Versuchungen. Können wir dem zustimmen? Ich habe mir in dieser Woche so manches Mal gewünscht, ich würde lieber über einen anderen Predigtext predigen. Weil ich spüre, wie herausfordernd und wie angespannt dieses Wort in dieser Zeit ist. Und weil ich selber zu kämpfen habe. Aber die Frage ist, können wir das glauben? Dass das die Grundlage ist für die Hilfe Gottes. Geht es euch nicht auch so, dass es wirklich gegen unser natürliches Empfinden geht? Dass wir viel lieber auf Kraft und auf Mut und auf klare Aktionen setzen? Dass es viel leichter fällt, auf etwas zu hoffen, was viel greifbarer ist, viel aktiver ist? Jakobus, er betont, wenn ihr auf die Hilfe Gottes hofft, achtet zuerst auf die Grundverfassung der Geduld. Und tatsächlich, wenn man mal bedenkt, wie Gott auch im Alten Testament gewirkt hat, auch in den Zeiten von großen Wundern, so finden wir in vielen Fällen doch, dass er zurechtweist, wo die Geduld fehlte. Oder dass er so manches Mal wartete bis zur letzten Sekunde, um Geduld zu fördern, um hier etwas zu lehren. Und darum zweitens, Hilfen zur Geduld. Wenn das diese Grundlage ist, die nötig ist, damit wir im Glauben bewähren können in Zeiten der Versuchung, was gibt es denn für Hilfen? Jakobus, gib du uns irgendwelche Hilfen zur Hand, wie wir das bewerkstelligen können? Wie können wir diese Grundlage bewahren? Wie können wir inmitten von Prüfungen und Leid schaffen, diese Geduld zu beweisen? Der Heilige Geist ergibt uns durch die Feder von Jakobus einige Hilfen. Zum einen, erkenne die Glückseligkeit. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Nicht der Blick auf die äußeren Umstände, nicht die Beurteilung der Zusammenhänge, nicht der klare Überblick, was geschehen wird, oder eine Erkenntnis, welche Faktoren hier gerade alle wirksam sind, sondern die Erkenntnis, wie ich selbst vor dem lebendigen Gott stehe, betont die Glückseligkeit. Glückselig, das heißt so viel wie Grund zur Freude vor Gott. Von Gott selbst, vor Gott selbst, gesegnet und in einem guten Stand befindet sich der Mensch, der glückselig ist. Und Jakobus sagt, glückselig ist, der die Versuchung erduldet. Inwiefern ist das eine Hilfe? Geht es euch nicht auch so, dass wir viel schneller denken, Gott, warum hast du uns verlassen? Habe ich dich irgendwie verärgert, Herr, dass mir dieses widerfahren muss? Warum bin ich in Not geraten? Hilfst du nicht, Gott? Bist du fern von mir? Was habe ich denn getan? Womit habe ich denn verdient? Diese Beschämung, diese Not, diese Schwierigkeiten, diese Herausforderung. Gott, warum hast du mich verlassen? Und gerade diese Gedanken lösen all unseren inneren Frieden, die geduldige Ruhe in unseren Herzen auf. Und wir suchen hastig nach Belegen dafür, dass Gott dennoch mit uns ist. Oder versuchen, irgendetwas zu tun, um die Gunst Gottes wiederzuerwerben. Aber Jakobus sagt, wenn ihr in Versuchungen steht, Brüder, als Christen, als Gemeinde, erlöst durch das Sühneopfer von Jesus Christus, dann erkennt es erst einmal als ein Hinweis, ihr seid gesegnet. Ihr steht im Wohlgefallen des Herrn. Glückselig der Mann, der die Versuchungen erduldet. In Vers 3 schreibt er deswegen, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Gott gebraucht Versuchungen, um seine Kinder zu erziehen, um sie zu reinigen, um sie reifen zu lassen, um sie wachsen zu lassen, um sie zu stärken. Und darum ist eine Erkenntnis, die wir festhalten sollen, wenn wir in Versuchungen sind, wenn uns nicht alles einfach fällt, wenn es Prüfungen gibt, die uns schwerfallen. Oh, ich befinde mich in einem glückseligen Stand. Gott ist mit mir. Ich kann auf ihn vertrauen. Er ist bei mir. Er hilft mir. Er wirkt in mir, er arbeitet an meinem Charakter, er schleift mich da, wo ich noch falsche Kanten habe. Er formt das Bild von Jesus Christus in mir. Oh, was für ein Glück, was für ein Segen, was für ein wunderbarer Nutzen. Nicht nur etwas Zukünftiges, sondern ganz präsent. Glückselig ist der Mann. Nicht glückselig wird der Mann sein in der Ewigkeit, das kommt auch. Nein, Jakobus sagt, der Mann, der jetzt und heute Versuchungen erduldet, er halte sich für glückselig. Ja, er ist in einem glückseligen Stand. Die erste Hilfe ist also diese, erkenne die Versuchung als Hinweis auf deinen gegenwärtigen Segen, den Gott auf dich gelegt hat. Dass er mit dir ist, dass er auf dich schaut, dass er dir hilft, dass er an dir wirkt, dass er segensreich wirkt in deinem Leben. Es ist keine Strafe, sondern im Gegenteil, es soll dir zur Gewissheit seines Wohlgefallens dienen. In dieser Zeit sollst du erfahren, wie nahe Gott ist. Und erkenne, dass Gott in dieser Zeit an dir arbeitet und dich noch mehr zu heiligen, um dich noch mehr zu formen nach seinem Willen. Und das ist ein schönes Privileg. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Ist das nicht wirklich eine ganz praktische Hilfe in Zeiten der Versuchung? Über die Glückseligkeit nachzudenken? Sich der Glückseligkeit zu versichern? Die Erkenntnis ist nicht nur der ewigen, sondern der jetzigen, gegenwärtigen, glückseligen Standes vor Gott. Sie stärkt uns zum Erdulden in zeitlichen Nöten, weil sie Frieden geben kann in unser Herz, weil sie eine Form der Angst und der Unruhe vertreiben kann. Rühme dich deiner Hoheit, haben wir letzte Woche gelernt. Inmitten aller Niedrigkeit. Rühme dich deiner Hoheit. Und hier schreibt es Jakobus in einer etwas anderen Form. Erkenne deine Glückseligkeit inmitten der Versuchung. Siehe doch all die Segnungen. Siehe doch all die Vorrechte, die wir in Christus haben. Diesen glückseligen Stand, dass wir Gott unseren Gott nennen dürfen. Aber wo ich denke, ich gefalle Gott nicht. Er ist verärgert mit mir. Er ist betrübt über mein Verhalten. Da habe ich keine Ruhe zum Erdulden. Da entgeht mir alle Kraft zum Drunterbleiben. Und darum prüfe und erkenne und glaube den glückseligen Stand, in dem du stehst, auch und gerade in Zeiten der Versuchung. Außerdem Glaube an die Macht Gottes. Ausharren, erdulden, wirkt schwach und ist schwach in den Augen von vielen. Und allein für sich genommen ist Erdulden auch schwach. Wenn nicht die Macht Gottes dem gegenübersteht. Um erdulden zu können, müssen wir einen Grund haben, warum wir uns nicht fürchten müssen, warum wir keine Angst haben brauchen, warum wir standhaft bleiben können. Und der Grund ist nicht unsere Strategie. Der Grund ist das Wirken Gottes. Der Grund ist das Wirken Gottes. Jakobus spricht von einem vollkommenen Werk, das Gott im und durch das Ausharren in den Christen bewirkt. Gott ist tätig. Er ist nicht beschäftigt mit irgendetwas anderem und wir müssen einfach ausharren, bis er irgendwann mal sieht, was mit uns ist. Gott wirkt, Gott sieht, Gott ist tätig, er ist wirksam, er ist kräftig. Und wenn wir um Weisheit beten, dann sollen wir an die Macht Gottes glauben und nicht zweifeln. Und nicht im gleichen Atemzug andere Retter und andere Hilfen und andere Kräfte suchen, auf die wir uns verlassen können. Glaube an die Macht Gottes. Ja, wenn diese ganze Welt vergeht, wie die Blume der Wiese, wenn sogar all der Reichtum abfällt, wie eine Blume in der Mittagshitze, wenn selbst die Dinge, die so viele Christen so sehr versucht hat, das Geld und der Wohlstand und die sozialen Ungerechtigkeiten, wenn alle Menschen vergehen wie des Grases Blume, wenn alles, was stark und mächtig scheint, im Nu vorbei sein kann und verdorrt, aber das Wort Gottes bleibt und seine Kraft und sein Segen bestehen bleiben, oh, dann kann ich erdulden. Wenn ich erkenne, meiner Schwachheit ist die Kraft Gottes gegenüber, ist die Macht Gottes gegenüber, die unveränderlich und unvergänglich ist, oh, dann kann ich erdulden. Glaube an die Macht Gottes, dass er die Wogen des Meeres stillen kann, dass er Kraft hat, die Seinen zu halten und zu stärken, auch da, wo alles in Bewegung ist. Glaube an die Macht Gottes, dass sein Wort genügt für uns, um so zu leben, wie es vor ihm wohlgefällig ist. Glaube an die Macht Gottes, dass er weiß, zur rechten Zeit seine Kinder aufzurufen, voranzugehen, dass er weiß, zur rechten Zeit seine Gemeinde herauszurufen aus falschen Verstrickungen, dass er weiß, die Christen zur rechten Zeit zu befreien aus aller Drangsal und Not, weil er Macht hat. Und wenn er wartet und wenn er verzieht, wie es scheint, dann wirkt er doch schon. Dann ist er doch schon tätig. Er wirkt sein vollkommenes Werk in uns. Glaube an die Macht Gottes, wie Gideon. Auch wenn die Kraft scheinbar immer weniger wurde, die Schwachheit immer sichtbarer und deutlicher, die äußeren Hilfen immer weniger, so war doch die Macht des Herrn der Grund, warum sie siegen konnten. Trotz und in aller menschlicher Schwachheit. Habt keine Angst, liebe Geschwister. In den Leiden auch in dieser Zeit. Vertraut nicht auf eure eigene Stärke. Glaubt an die Macht Gottes. Und liebt den Herrn. Jakobus schreibt, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das Erdulden ist die Bestätigung der Liebe zu Gott. Offensichtlich gebraucht er es hier fast synonym. Erdulden heißt Gott lieben. Er hat den Siegeskranz des Lebens denen verheißen, die ihn lieben. Die Gemeinde in Ephesus wird von dem auferstandenen Christus ermahnt in dem Sendschreiben, dass sie die erste Liebe verlassen haben und die ersten Werke tun sollen. Hier geht es nicht nur um eine zeitlich frühere Liebe, auch früher habt ihr mich mehr geliebt als jetzt, sondern es geht auch um die vorrangige und höchste Liebe, das erste vor und über allem anderen soll die Liebe zu Gott sein. Diese erste Liebe, dass ihr Gott über alles liebt. Und die ersten Werke, dass das, was von größter Bedeutung ist, von euch getan wird. Dazu ruft Christus die Gemeinde auf. Das bedeutet, dass wir ihn für höher und wichtiger achten als alles andere in dieser Welt. So wie David so wunderbar betet im Psalm 16. Ich habe den Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Zur Liebe gehört, dass wir in allen Umständen nicht nur denken, was bringt mir das? Was bedeutet das für mich? Was springt für mich dabei heraus? Sondern darüber nachzudenken, wie kann ich Gott hier ehren? Wie kann ich meine Liebe zu Gott ausdrücken in diesen Umständen, wo es von mir Opfer verlangt? Was ist es, was Gott hier gefällt? Gott zu lieben in Versuchungen bedeutet zu erkennen, Gott schuldet mir nichts. Nichts. Er schuldet mir keine Hilfe. Er schuldet mir keine Annehmlichkeiten. Er schuldet mir gar nichts. Sondern ich habe schon so viel in Liebe, aus Liebe von ihm empfangen. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat mich zuerst geliebt und sein Liebstes gegeben, Jesus Christus. Und Jesus Christus, er hat alles für mich aufgegeben, sein eigenes Leben in Liebe geopfert, um seine Gemeinde zu erlösen. Er hat mich befreit von meiner Sünde. Er hat mich befreit von dem Zorn Gottes. Ich bin in einem glückseligen Stand wegen der Liebe Christi. Darum bin ich mit Gott versöhnt. Darum kann ich überhaupt erst Gott lieben, weil er mein Herz verändert hat. Und darum gibt es etwas in unserem Leben, was uns wichtiger und lieber ist als der Herr? Als ihn zu lieben? Gibt es etwas in unserem Leben, was verhindern kann, dass wir Gott lieben? Was uns von der Liebe zu Gott abbringen kann. Versuchungen sind da am schwersten, wo wir das aufgeben müssen, was uns lieb ist, was uns am liebsten ist. Abraham liebte den Herrn, und darum war er bereit, sogar seinen liebsten Sohn zu geben. Und es war die Bewährung seines Glaubens, dass er erdulden konnte. Dass er Christus vertrauen konnte. Liebe den Herrn, darin können wir erdulden. Und die Bibel, sie mahnt uns, willst du Liebe zu Gott beweisen? Liebe die Seinen. Liebe die Christen. Liebe die Gemeinde. Sei bereit, um der Gemeinde willen etwas zu opfern. Etwas zu ertragen. Etwas zu erdulden. Darum geht es in 1. Korinther 13, was wir vorhin gelesen haben. In all den Streitigkeiten in der korinthischen Gemeinde. Diese Liebe. Wenn ihr Gott lieben wollt, nicht nur durch das Bekenntnis eures Glaubens, nicht nur durch fromme Werke, wenn ihr Gott wirklich lieben wollt, liebt die Seinen. Nehmt euch in Herzlichkeit, in Barmherzigkeit, einander an. Oh, das gehört zu den Prioritäten in Zeiten der Versuchung. Liebe den Herrn. Das gehört zu dem Herzstück, das wir nicht aufgeben dürfen, wie die Trojaner, wo wir keine Feinde mit hineinführen dürfen, die gerade das, was am wichtigsten ist, zerstören. Und hoffe auf den Herrn. Auch das ist eine Hilfe, die Jakobus uns aufzeigt. Gott hat eine Verheißung gegeben. Die Verheißung, dass wenn wir diese Prüfungen im Glauben erdulden und uns daran bewähren, Gott eine besondere Freude und eine besondere Ehre schenkt. Jakobus spricht hier von einem Siegeskranz des Lebens. Vor einigen Monaten haben wir während des Lockdowns uns über diesen Aspekt, genauer angeschaut. Über diese Krone des Lebens. Die Hoffnung ist aber, alles, was wir erleben, alles, was wir hier erdulden, alles, was wir hier erleiden, selbst wenn wir in dieser Zeit noch keinen konkreten Gewinn oder Nutzen sehen, so wird sich doch jede Mühe lohnen, wenn wir es für den Herrn tun, wenn wir es gemäß seines Wortes leiden und erdulden. Die Geduld, das Ausharren wird sich lohnen, denn Gott wird es zu seiner Zeit ehren. In diesen Tagen gibt es nur wenige, die wirklich einen wirtschaftlichen Gewinn machen. Fast alle Länder verschulden sich gerade über die Maßen. Viele Betriebe sind in Existenznot. Alles Ersparte wird aufgebraucht. Und es gibt nur wenige, die wirklich profitieren in dieser Zeit. Aber wisst ihr, was Jakobus sagt? Egal wie viel Mangel wir leiden, egal wie viel Not wir erfahren, wir Christen, wir können gewinnen in dieser Zeit. Das sind keine verlorenen Jahre, keine verlorene Zeit, keine verlorenen Wochen und Monate. Diese Zeit, die wir erdulden im Glauben, sie können sich mannigfaltig lohnen für uns. Dass wir einen Gewinn davon tragen, einen Gewinn an Festigkeit des Glaubens, einen Gewinn an Heiligung, einen Gewinn an Glaube und Liebe und einen Gewinn an Ehre und Ruhm und Lohn in Ewigkeit. Gott hat eine Verheißung gegeben, eine gnädige Verheißung, nicht weil er es schuldig wäre, nicht dass wir es etwas verdient haben, als würden wir mehr leisten, als wir zu tun verpflichtet sind. Aber Gott, er belohnt in Gnade. Er gibt einen besonderen Anreiz. Es wird sich lohnen. All unsere Mühe, all unser Verzicht, all das, was wir im Glauben und in Liebe zu Gott tun, es wird nicht unberücksichtigt bleiben. Es wird nicht einfach vergehen. Hoffe auf die Weisheit Gottes. Er wird es gut zum Ende führen. Und er gibt uns in diesem Wort einen Anreiz, sowohl auf die gegenwärtige Glückseligkeit in der Beziehung mit dem Herrn zu schauen, als auch auf die ewige Verheißung der Ehre und der gnädigen Belohnung in der Güte Gottes. Ein Siegeskranz des Lebens, den er den Seinen aufsetzen wird. Eine Belohnung für das Erdulden, für die Bewährung des Glaubens, für die Liebe, die Hoffnung. Und drittens, Hindernisse der Geduld. Einiges wird sich hier vielleicht etwas überschneiden, aber ich halte es für sinnvoll, noch einmal gesondert zu bedenken, was uns von der Geduld, von der Jakobus hier so schreibt, in Zeiten der Versuchung abbringen oder hindern kann. Und zum einen ist es ängstlicher Zweifel. Ängstlicher Zweifel. Als das Volk Israel am Ufer des Schilfmeeres stand, da zweifelten sie an der Hilfe des Herrn. Sie sahen die Wagen des Pharaos auf sie zukommen. Sie waren gefangen, standen am Strand. Sie konnten weder vor noch zurück. Und sie klagten voller Angst und voller Not. Mose, du hast uns in die Falle getrieben. Jetzt müssen wir alle umkommen. Jetzt haben wir keine Hilfe mehr. Ebenso an der Grenze zu Kanaan, als die Kundschafter kamen und sahen, da leben Riesen, wir sind Heuschrecken in ihren Augen. Ängstlicher Zweifel. Und sie brachten das Volk davon ab unter dem Wort Gottes und unter seiner Verheißung und unter seiner Zusage geduldig zu bleiben und zu glauben. Versuchungen bringen fast immer Elemente mit, die uns natürlicherweise Angst machen, die uns zum Zweifel bringen können. Ob Naturkatastrophen oder Krankheiten, Gewalt von Menschen oder sonst welche Nöte, in dieser Welt haben wir Angst. In dieser Welt machen uns viele Dinge Angst. Aber wir können auf den blicken, der uns vorangeht und der sagt, seid guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Es gibt eine vernünftige Vorsicht, es gibt eine Sorge, die angemessen ist, um Gott nicht zu versuchen. Wenn ich an einer Klippe stehe, dann sollten wir eine gewisse Angst davor haben, herunterzufallen, wenn wir nicht vorsichtig genug sind. Wir wollen Gott nicht herausfordern. Aber Gott verheißt, dass er die Gläubigen bewahrt auf all ihren Wegen und dass kein Haar von unserem Haupt fallen kann, ohne dass er es weiß und es sieht und sich sorgt. In Zeiten der Versuchung harre aus, lass nicht zu, dass Angst oder Zweifel dich lähmt, da wo du vorangehen sollst. Dass die Panik dich erstarren lässt, da wo wir blicken sollen auf den, der uns vorangeht, der sogar Macht hat, das Meer zu teilen, dass wir trockenen Fußes hindurchgehen können. Lass nicht zu, dass Angst und Zweifel deine Geduld mindern in Zeiten der Versuchung. Prüfe dein Herz, glaube an Gott, vertraue dem Wort Gottes und folge ihm furchtlos. Furchtlos. Des Weiteren ist die eigene Weisheit ein Hindernis. Jakobus, er ruft dazu auf, Gott selbst um Weisheit zu bitten, da wo uns Weisheit mangelt. Und das tut er, weil wir gerade so geübt sind, nur auf unsere eigene Weisheit zu vertrauen und überhaupt nicht darüber nachzudenken, dass uns Weisheit mangeln könnte. So gewohnt sind wir, unsere eigenen Wege für weise zu erachten. Aber in Zeiten der Versuchung kann eigene Weisheit, eigene Wege gefährlich sein. Es bedeutet, eigene Lösungen zu suchen, eigene Wege zu beschreiten, unsere eigenen vermeintlichen Abkürzungen zu gehen, um besser anzukommen, um schneller anzukommen, um angenehmer anzukommen. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen wurde, da sprang Petrus hervor in einem Mut und einer Liebe zu seinem Herrn. Und schlug mit dem Schwert auf die Knechte und die Soldaten und hieb dem einen ein Ohr ab. Er wollte wahrscheinlich was anderes treffen, aber das war sein Ausdruck, wie er dachte, so muss ich vorangehen, so muss ich einschreiten, so muss ich meinen Glauben beweisen. Und er war sich sicher im Sinne Jesu zu handeln und im mutigen Glauben zu handeln. Aber es war nicht der Weg des Herrn. Petrus musste lernen, der Weg des Herrn ist, dass er seine Hände binden lässt und sich führen lässt, wohin er nicht will. Das war der Weg des Herrn. Das war die Weisheit des Herrn. So heroisch und heldenhaft sein Eintreten im Garten Gethsemane war. Ja, er war bereit, für den Herrn zu sterben, aber es war nicht der Weg des Herrn. Und es war nicht die Weise, wie er seinen Glauben beweisen sollte, wie er erdulden sollte in Zeiten der Versuchung. Petrus musste lernen, was es heißt, die andere Wange hinzuhalten. Er musste lernen, was es heißt, die extra Meile zu gehen, um des Herrn willen. Unsere eigenen Wege und Gedanken sind trügerisch. Und wir sollen beten um die Weisheit des Herrn und nicht wanken, sondern vertrauen, dass der Herr uns seinen Weg kundtut. Auch wenn das Warten schwerfällt. Auch wenn wir müde werden. Wie die Jünger, die im Garten Gethsemane zuvor eingeschlafen sind. Prüfe dein Herz. Liebe den Herrn. Vertraue seinem Wort. Und folge seinen Wegen. Und außerdem, ein weiteres Hindernis ist falsche Lehre, die uns von der Geduld abbringen kann. Kennt ihr die Geschichte in 2. Könige 13? Als der Mann Gottes nach dem Gerichtswort an Jerobeam nichts essen sollte, bis er wieder in Juda ist. Ich glaube, es ist in 1. Könige 13, ich bin mir nicht sicher. Aber da belog ihn, er sollte zu Jerobeam gehen und diesen falschen Götzendienst anklagen. Und er sollte zurückgehen in sein Heimatland, nach Juda, ins Südreich, ohne irgendetwas zu essen. Ohne stehen zu bleiben, ohne irgendwie sich aufzuhalten. Er sollte nicht essen und nicht trinken, er sollte dann schnurstracks nach Hause. Das war das Wort Gottes. Und dann lebte dort ein alter Prophet, durch den Gott vormals gesprochen hat. Und er hört von diesem Mann Gottes und er sendet ihm eine Nachricht. Der Engel des Herrn ist mir erschienen. Das Wort Gottes ist zu mir gekommen. Ich soll dich zu mir nach Hause einladen. Ich soll dir etwas zu essen bereiten. Du sollst in mein Haus kommen. Und der Mann Gottes, er glaubt dem. Und er geht in das Haus. Und er isst. Und Gott richtet. Und Gott richtet. Weil er nicht gehorsam war und die Zeit erduldete, in der er nicht essen sollte. In Zeiten der Versuchung sind wir geneigt, das trifft auf uns alle zu, wir sind geneigt, leicht den Worten zu vertrauen, den Worten mehr Glauben zu schenken, die ein zeitiges Ende der Versuchung ankündigen. Weil es die Nachricht ist, die wir uns wünschen. Wir sind geneigt, dem zu glauben, was unserem Wunsch entspricht. Was vielleicht auch unserer Vorstellung von der Hilfe Gottes mehr entspricht. Und in der Güte Gottes kann es auch der Fall sein, dass er uns schneller und auf wunderbarere Weise Erquickung schenkt, als wir es vielleicht befürchtet hatten. Aber wir sollten umso gewissenhafter prüfen, wie wir hören. Und umso deutlicher am offenbarten Willen Gottes festhalten. Prüfe dein Herz, hoffe auf Gott, vertraue seinem Wort und bleibe skeptisch, was Menschen sagen. Erdulde in Zeiten der Versuchung. Und schließlich kann uns fleischliche Lust am Erdulden hindern. Als Eva im Garten Eden sündigte, ja, da vertraute sie den Lügen der Schlange. Aber das, was sie letztendlich bewegte, die verbotene Frucht zu nehmen und zu essen, war ihre eigene Begierde. Das, was sie sah und das, was sie sich vorstellte und von das, was sie von der Frucht erwartete. Sinnliche Lust, Stolz, Hochmut. Sie vergaß all ihre Privilegien und Freuden, die der Herr ihr im Paradiesgarten bereitet hatte. Und sie konnte nicht länger erdulden, vor diesem Baum zu stehen. Sie konnte nicht länger erdulden, dass dieser eine Baum ihr vorenthalten war, weil sie zuließ, dass ihre Begierden und ihre Sehnsüchte, ihren Verstand und ihren Willen und ihre Gefühle beherrschten. Wenn unsere Sehnsucht nach Annehmlichkeit, nach Privilegien in dieser Welt, nach Ruhm bei den Menschen, nach Reichtum oder Luxus oder ein leichtes Leben unser Herz in Beschlag nimmt, dann fährt die Geduld als erstes aus. Alle Kraft zur Beherrschung, zur Besonnenheit, oh, sie entweicht. Da, wo die Begierde unser Herz erfüllt. Und darum prüfe dein Herz. Erkenne die Glückseligkeit, die wir haben bei Gott. Vertraue seinem Wort und harre aus. Ja, lasst uns auf Christus blicken. Er, der in allem versucht wurde, aber nicht sündigte. Der in allem versucht wurde, aber auch in allem erduldete. Er ertrug sogar dich und mich, wenn wir glauben. Er ertrug deine und meine Sünde. Er ertrug sie bis ans Kreuz von Golgatha. Und selbst er seufzte zuweilen: Wie lange muss ich euch ertragen? Aber in ihm sind wir getragen. Er hat uns ertragen und er trägt uns bis heute. Er steht zur Rechten Gottes und verwendet sich für uns. In ihm ist unsere Glückseligkeit, auch jetzt und heute, inmitten von allen Versuchungen und Nöten, die uns vielleicht begegnen. Durch ihn haben wir die Verheißung des Siegeskranzes des Lebens. In ihm haben wir Glauben und Liebe und Hoffnung. Und darum lasst uns glauben und lieben und hoffen und geduldig ausharren, solange der Herr es uns bestimmt. Aber wachsam sein, dass wir nicht schlafen. Wachsam sein, dass wir gehen in Kraft und Mut und Furchtlosigkeit, sobald sein Wort es uns gebietet. Dazu helfe uns Gott. Amen.